Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Die goldenen und silbernen Löwen der internationalen Filmfestspiele Venedig sind vergeben und wir reden gleich über die Preisträger dieser 82. Ausgabe. Sicher ist, die Verleihung des silbernen Löwen für einen Film über den Gazakrieg wird sehr kontrovers diskutiert. Der Schauspieler Jens Harzer, Träger des berühmten If-Land-Rings, spielt nach langen Jahren in München und Hamburg ab sofort am Berliner Ensemble. Zur heutigen Spielzeiteröffnung einen Monolog von Oscar Wilde. Wir sind dabei und reden anschließend über Carlo Acutis, den mit 15 Jahren verstorbenen Italiener, der an diesem Sonntag in Rom als erster Millennial heilig gesprochen wird. Man nennt ihn den Influencer Gottes oder auch Cyberapostel. Ist das mehr als eine Marketingstrategie der katholischen Kirche?
Die Kirche möchte, glaube ich, sagen, hallo, wir sind irgendwie auch noch da, wir sind modern, es gibt auch noch Junge da. Das ist eben doch im Kontrast zu sehen mit dieser doch irgendwie altertümlich vergangenen Frömmigkeitsform, die trotz Turnschuhen und Hoodie nicht unbedingt hipper wird.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. 21 Filme und viele große Stars konkurrierten die letzten 10 Tage um die goldenen und silbernen Löwen der 82. Internationalen Filmfestspiele Venedig. Und heute Abend wurden sie vergeben. Der Preisträger des goldenen Löwen ist ein guter alter Bekannter des Autorenkinos.
Presidente di Giuria, qual è il film vincitore del Leone d'Oro?
Father, Mother, Sister, Brother by Jim Jarmusch.
Ja, verkündet von Jurypräsident Alexander Payne. Jim Jarmusch gewinnt also den Hauptpreis des ältesten Filmfestivals der Welt für seinen Episodenfilm Father, Mother, Sister, Brother. Jarmusch ist mit 72 Jahren ein legendärer Star des Independent-Kinos und er zeigte sich sichtlich bewegt, meinte, Kunst müsse nicht immer Politik zeigen, um politisch zu sein.
You know, art does not have to address politics directly to be political. It can engender empathy and a connection between us.
Weitere Preise gingen an Filme aus Frankreich, Italien und Algerien. Über die Löwenverleihung und das nun beendete Festival spreche ich mit unserem Filmkritiker Patrick Welinski in Venedig. Guten Abend, Patrick.
Ja, schönen guten Abend.
Jim Jarmusch galt ja nicht unbedingt als Favorit für den Hauptpreis, bei vielen jedenfalls nicht. Sind Sie trotzdem zufrieden mit dieser Auszeichnung?
Oh ja, ich auf jeden Fall. Ich habe den Film von der ersten Minute an geliebt. Und man muss ja auch sagen, dass die Jury ein Werk und einen Künstler ausgezeichnet hat, der unkorrumpierbar seine ganze lange Karriere sich und seinen Themen ja sehr treu geblieben ist. Auch hier übrigens in diesem Film. Auf den ersten Blick ist das eine Miniatur. Er besteht aus 3 Episoden, die alles etwas mit Familie zu tun haben. Immer besuchen Kinder ihre Eltern, erst den Vater, übrigens sensationell gespielt von Tom Waits, der mit so einem lustig-grotesken Gerümpeltheater seine beiden Kinder glauben lässt, er führe ein trostloses Leben am Existenzminimum. Dann gibt es auch eine schöne Episode mit Charlotte Rampling, die ihre Töchter empfängt, aber in diesem Schweigen der Frauen am Tisch offenbart sich plötzlich ein ganzes Leben unter mütterlicher Kontrollsucht. Und das wirkt erstmal klein, fast beiläufig. Doch genau darin entfaltet der Film seine Kraft. Ja, in so subtilen Variationen, in wiederkehrenden Motiven, da steckt eine verblüffende Wahrheit über Eltern und Kinder, über das Ringen zwischen familiärer Einheit und individueller Freiheit. Und Jarmusch denkt das nicht schwer, aber philosophisch, leicht, spielerisch, wie ein Glas Wasser. Das ist ein eleganter Film, der sich sehr still über allen anderen Filme auf dem Lido gelegt hat.
Na, schön. Also vielleicht ja wirklich ein Preis für sein Werk allgemein. Ist ja das erste Mal, dass er den wichtigsten Preis eines Filmfestivals überhaupt erhält, oder?
Ja, das war auch langsam Zeit, muss man sagen. Ich hatte auch das Gefühl, dass dieser Film für ihn ein Moment ist, wo er nochmal innehält und auf seine eigenen Filme zurückblickt. Es gibt da so schöne Anleihen an seinen Debütfilm, zum Beispiel Permanent Vacation, aber eben alles ohne ein plumpes Selbstzitat zu werden. Dieser Film ist jetzt hier vor allem von so einer zenhaften Ruhe. Man kann sich das vielleicht so vorstellen wie ein Blumenstrauß, der nach diesen japanischen Ikebana-Regeln zusammengestellt ist. Alles Überflüssige ist entfernt. Motive kehren wieder, eine Uhr, ein Glas Wasser, ein Auto, ein Satz. Ja, wir sehen drei Tassen, alle unterschiedlich, und wir verstehen sofort, okay, diese Familie, die war nie eine Einheit. Sie war immer schon ein loses Gefüge. Und wie Jarmusch das ganz entspannt und cool und lässig erzählt, das ist von einer unfassbaren Eleganz, aber eben in den Lücken und Pausen dieses Films, da brodeln ganze emotionale Welten. Man könnte den Film als Anti-Action-Film bezeichnen, aber in ihm steckt ein Bedürfnis nach Ruhe in einer Welt, die uns sagt, wie wir zu sein haben, und Jim Jarmusch kommt und sagt, sei wie du bist, das ist schon okay.
Ja, und eine Welt der Unruhe ist ausgezeichnet worden mit dem Silbernen Löwen. Zweiter Gewinner des Abends ist nämlich der kontrovers diskutierte Film The Voice of Hind Rajab der Algerierin Kauter Benhania. Sie widmete ihren Preis heute Abend den, wie sie sagte, Helden der Organisation des palästinensischen Halbmondes.
I dedicate this award to the Palestinian Red Crescent and to all those who have risked everything to save lives in Gaza. They are real heroes.
Ein Film über den Tod eines Mädchens in Gaza, der bekam prominente Unterstützung von Brad Pitt, Joaquin Phoenix und Jonathan Glazer und nach der Premiere 23 Minuten Standing Ovations. Patrick, was wurde hier gewürdigt? Das politische Anliegen des Films oder auch seine erzählerische Methode?
Das ist ein rein politischer Preis. Es ist ein Statement und das haben wir auch alle erwartet. Wie überhaupt übrigens der ganze Abend nahezu von jedem Gewinner auf der Bühne mit einem Aufruf eingeleitet wurde, den Krieg in Gaza sofort zu beenden. Und auch die Jury konnte sich wohl auch dieser Emotionalität, dieser realen Geschichte, um die es ja in dem Film geht, nicht entziehen. Dabei ist das jetzt kein klassischer Dokumentarfilm. Die Regisseurin nutzt dieses 3,5-stündige Telefonat dieser 5-Jährigen mit den Helfern als dokumentarischen Kern, erzählt aber aus der Sicht der Helfer des Roten Halbmonds, die immer wieder vergeblich versuchen, dieses Mädchen zu retten. Gefilmt ist das aber, und das ist mein großer Kritikpunkt, wie ein soap-operahaftes Drama mit überzeichneten Schauspielern, viel Geschrei, mit Nebengefechten. So geht auch die leise, verängstigte Stimme von Hind fast unter, obwohl gerade sie ja zum Symbol von unschuldigem Leid geworden ist. Es ist kein großer Film, der hier ausgezeichnet worden ist, aber seine politische Botschaft ist groß. Und angesichts auch der aufgeheizten Stimmung hier auf dem Lido in den letzten Tagen ist das keine Überraschung.
Der Regiepreis, der geht nach Amerika an den jungen Regisseur Ben Safdie für sein Sportdrama Smashing Machine. Was kann der dem klassischen Sportfilm abbringen?
Ab hier wurden die Preise ein bisschen kurios. Also ich erkenne da jetzt auch keinen großen Zusammenhang, weil Ben Safdie erzählt von Mark Carey, einem Begründer des Martial Arts Sports in den USA, der lange Zeit als vergessen galt. Sein Film zeigt ihn so als Schmerzmittelabhängigen, der immer härtere Kämpfe bestreiten muss, der immer mit seiner Frau streitet, der den Zirkus irgendwann nicht mehr trägt um seine Person. Das ist jetzt nicht sensationell neu, aber der Regisseur vermeidet immerhin diese üblichen Klischees solcher Filmbiografien. Offenbar reichte das der Jury, die ohnehin keine Genrefilme ausgezeichnet hat. Das ist dann deutlich geworden, auch keine Streaming-Produktionen. Stattdessen wurden hier Filme prämiert, auch aus Italien, China mit Darstellerpreisen. Alle ein Kino, das nicht laut oder revolutionär auftritt, sondern eher still eine Unabhängigkeit bewahren möchte. Ein Kino ohne große Gesten, aber mit dem Willen, sich jetzt nicht den Konventionen zu fügen.
Auch eine deutsche Schauspielerin darf sich freuen. Luna Wedler hat den Marcello Mastroianni-Preis für die beste Nachwuchsdarstellerin bekommen. Bei der Gala sichtlich gerührt und aufgeregt.
Okay, so I'm gonna be honest, I'm still very shocked and very overwhelmed because I never thought this is gonna happen to me. So thank you so much.
Das ist doch eine schöne Überraschung, oder?
Ja, absolut. Sie spielte im Kritikerfavoriten Silent Friend mit, ein Episodenfilm, der in Marburg spielt, im Botanischen Garten. Und Luna Wedler spielte eine Studentin aus dem 18. Jahrhundert, die erste Frau, die an die Universität von Marburg angenommen wird. Sie muss sich da dem Sexismus der Universität stellen, aber sie ist aber immer intelligent, smart, frech, verliebt sich dann auch in die Kunst der Fotografie. Wie der ganze Film ist auch ihre Performance übrigens durchzogen von einer großen Ruhe, sehr sensibel und klug, wie so eine Tasse Kräutertee. Träumen wir dann mit Luna Wedler von einer Welt, die nicht endet, sondern sich öffnet und die Liebe zu den Pflanzen erlaubt. Sehr toll für diese junge Darstellerin, die ja auch gerade in den deutschen Kinos zu sehen ist in der Literaturverfilmung 22 Bahnen. Vielleicht sollte sie man da noch unbedingt sehen, weil es könnte sein, dass sie dem deutschen Kino schon bald entschwinden könnte. Heute wäre da ein erster Schritt gemacht worden.
Naja, Wenn wir das jetzt nochmal zusammenbinden, was ich so gehört habe, war der Wettbewerb für viele Kritikerinnen und Kritiker so lala, also eher mittelmäßig. Viel Tagespolitik hat den Lido bestimmt. Wie schauen Sie auf diesen Jahrgang in Venedig?
Naja, einige Preisträger haben mich dann schon ein bisschen versöhnt mit einem Wettbewerb, das stimmt, den ich auch phasenweise träge, etwas ziellos fand. Diese wilden, tollen Strömungen des Weltkinos, die haben wir hier nicht gesehen. Stattdessen die etablierten Namen der Kinowelt, die sich weiter an ihren traditionellen Themen abgearbeitet haben. Aber ich nehme mit, dass das Kino wirklich gewisse kollektive Ängste wahrnimmt und thematisiert. Die Angst der Mittelklasse vom Abstieg, die Angst vor dem nuklearen Super-GAU, dafür, dass wir unsere eigene Schöpfung nicht unter Kontrolle haben. Da gab es auch viel Utopie und Naturliebe, um zurück zu den Gewinner zu kommen, auch eine Sehnsucht nach Ruhe, nicht wahr? Ich kann sagen, dass ein Schaukelstuhl an einem Fenster mit dem Blick auf den See, so wie ihn bei Jarmusch sehen, vielleicht eine Idee ist, wie wir in die Zukunft gehen können. Hoffnung, das ist vielleicht dieses Wort, was alle Filme zusammenfassen kann. Hoffnung, dass es eine bessere Welt geben kann. Und das ist keine geringe Leistung des Kinos.
Patrick Welinski aus unserer Filmredaktion über die 82. Internationalen Filmfestspiele Venedig. Herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne.
Die neue Theatersaison beginnt, in Berlin auch gezeichnet vom akuten Sparzwang. Das heißt, es gibt weniger Premieren als bislang. Eröffnet das Berliner Ensemble seine neue Spielzeit also deshalb mit einem vergleichsweise günstigen Solo, dem dramatisierten Brief De Profundis von Oscar Wilde. Ich denke, Intendant und Regisseur Oliver Rehse will damit eher ein prominentes neues Ensemblemitglied herausstellen, den Schauspieler Jens Harzer. Erstmal ist er für 2 Jahre engagiert. Viele kennen ihn auch aus dem Fernsehen, etwa aus Babylon Berlin. Nun also auf der Bühne mit einem Monolog von Oscar Wilde. 1897 hat er den im Gefängnis geschrieben, nach der Verurteilung wegen Homosexualität, gerichtet an seinen Liebhaber Alfred Douglas. Tobi Müller kommt für Fazit direkt aus der Premiere. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Ein Solo für einen großen Schauspieler zum Spielzeitauftakt, das ist ungewöhnlich. Vergisst man das denn gleich, wenn man Jens Harzer in dieser Rolle erlebt?
Ich glaube, es ist beabsichtigt, dass man das nicht vergisst, dass das beides da ist. Die Parallelen sind ja auch durchaus offensichtlich. Also der Dichter als Dandy, der zum Schmerzensmann wird im Gefängnis 1897, 3 Jahre vor dem Tod, wo er diesen Brief schreibt an seinen Liebhaber, und der Schauspieler, der quasi märtyrerhaft für uns auch leidet auf der Bühne, 1,75 Stunden lang. Das ist schon die große Überlagerung, die Setzung dieses Abends tatsächlich. Beides ist ständig präsent. Also dieser Schauspieler jetzt und eben Oscar Wilde, die Kunst und das Spiel. Es gab zum Schluss wirklich sehr tosenden Applaus, muss man sagen. Ich halte nicht viel von diesen Applausmessern, aber es war so deutlich, dass man das schon erwähnen muss in diesem Fall. Es ist ein bisschen wie im Stadion eigentlich. Sowieso hat das Ganze ein bisschen was von Transfermarkt. Jens Harzer sollte ja bei Stefan Bachmann im Spielzeitstart in Wien den Hamlet spielen, ist da ausgestiegen, ging dann trotzdem zum BE. Das ist schon ein richtig großer Fang, also ein Glamour, den das Theater selten hat. Aber erstmal war es nicht Stadion, sondern wirklich im Auftritt aus dem Dunkel. Wir haben gar nichts gesehen. Und da kommen nur so die ersten Sätze, wo es dann auch heißt, eine Stunde Kunst hat mir mehr gebracht in meinem Leben als einen ganzen Tag mit dir zu diesem Lover. Also sehr eine große enttäuschte Liebe, die da vorgetragen wird. Und dann sehen wir das Licht. Und das ist eigentlich die Zelle, die hochkant gefahren wird und dann, wo man nicht weiß, ist das jetzt doch eine Kanzel der Anklage, ist das immer noch die Zelle, ist das vielleicht sogar ein Sarg, in dem man dann auch bald liegen wird. Also ein sehr effektvoller Auftakt. Die Orgel ist auch schon immer wieder dabei in der Musik von Jörg Golasch, und es fängt aber sehr behutsam an, und wir hören diesem Jens Harzer mal zu, wie er da wirklich die leisen Töne findet am Anfang.
Dann hör meinen Brief und lies ihn wieder und wieder, bis das deine Eitelkeit zur Strecke bringt. Und sollte darin eine Passage stehen, die dich zu Tränen rührt, dann weine, so wie wir hier im Gefängnis weinen, wo der Tag wie die Nacht Tränen vorbehalten ist. Es ist das Einzige, was dich retten kann.
Also ich höre da Eine Anklage an den Liebhaber, Stichwort die Eitelkeit, mhm. aber auch eine religiöse Ebene in den Worten, das Einzige, was dich retten kann. Was wollte denn Oscar Wilde mit dem Brief genau? Also was erzählt er uns? Erschienen ist dieser Brief ja erst nach seinem Tod und das auch stark gekürzt.
Richtig, der Brief will sehr viel. Man vergisst, wenn man das Original liest, was ich auf Englisch jetzt nochmal getan habe, auch immer wieder, dass es ein Brief ist, weil er wirklich kunstphilosophische, religiöse Abhandlungen enthält, zum Beispiel über die Rolle des Schmerzes, Empfinden der Schönheit und so weiter. Aber im Berliner Ensemble, Oliver Reese und Jens Harzer entscheiden sich schon sehr stark für die Liebesgeschichte. Also es bleibt eigentlich tatsächlich auch sehr viel Klatsch auf der Bühne. Also der enttäuschte Liebhaber, der sich da eben tatsächlich die Anklage im Vordergrund ist, wo ich manchmal denke, verstehen wir das noch alles, wenn wir das heute so sehen? Also dieser öffentliche Skandal, der es wirklich war, ne? 1895, das ist schon klar. Und die religiösen Erörterungen, die kommen so ein bisschen vor am Schluss, treten aber deutlich in den Hintergrund. Sie werden aber, wenn man möchte, immer wieder gespielt. Also wenn dann Jens Harzer auch auftritt und einen Apfel zermanscht und den eigentlich überall hinschmiert und auch ein bisschen ins Gesicht, wo man denkt, jetzt sieht man aber doch einen vom Wahnsinn besessenen Liebenden eigentlich und nicht eine religiöse Figur, die jetzt sich zu einer Liebe Jesu transformiert oder da was anderes spürt. Oder wir sehen dann tatsächlich auch die Stigmata, also die Arme beginnen zu bluten, er beißt sich da rein, er wird da wirklich zur Figur am Kreuz. Der Text gibt das gar nicht so richtig her, komischerweise, aber wenn man das im Hintergrund hat, dass das so war, kommt einem das da quasi, tritt das da in Erscheinung. Es hat aber auch eine sehr komplizierte Editionsgeschichte, also Sie haben schon gesagt, 1905 stark gekürzt, der volle Text war erst 1962, glaube ich, zugänglich und da kann man sich schon für verschiedene Ebenen entscheiden. Im BE entscheidet man sich für die homosexuelle Liebe, die enttäuschte Liebe, die da zu einer Schmerzensgeschichte wird.
Wenn man an Oscar Wilde denkt, dann ist das ja nicht zuerst die Gottesfurcht und der Schmerz, sondern eher Ausschweifung, Genuss, Witz, auch die Spielfreude, die manche Stücke bis heute auslösen. Wie ist das? Spielt Jens Harzer hier jetzt einen Bekehrten? Er ist ja die ganze Zeit anscheinend in dieser Gefängniszelle anderthalb Stunden lang eingesperrt.
Genau, das ist schon eine Riesenherausforderung, nicht nur textlich natürlich, das muss man in diesem Fall auch sagen, wenn es ein Solo ist, sondern wirklich das Confinement, ne? Also wie er da quasi gezwungen ist in diese sehr kleine Spielfläche, die er erst ganz am Schluss verlässt und komischerweise an Bruno Kanz erinnert, rein optisch auch, dessen Iflandring er ja quasi trägt. Aber da wird es interessant oder ambivalent, oder ich hoffe zumindest, dass das so gemeint ist, so habe ich das gelesen, dass diese Wilde-Figur, die sich ja immer absetzt von der Eitelkeit und sagt, das ist jetzt vorbei, die schöne Oberfläche ist vorbei, jetzt kommt was anderes quasi in meinem Leben. Nur durch das Gefängnis konnte ich das erfahren, im Original sehr viel stärker, man erfährt es aber auch ein bisschen im BE. Da wird es interessant bei Harzer, weil er predigt da die Liebe, spielt aber auch ständig den Hass vor, ne, auf seinen Verflossenen. Also so richtig von Vergebung ist da eigentlich nicht viel zu spüren. Das macht er schon sehr schillernd, er geistert eben die Eitelkeit aber ist natürlich ultra eitel in dem, was er da ständig über diese, er kommt gar nicht runter von dieser Figur, auch wenn er da sehr lange erzählen kann, er war krank, du hast dich nicht um mich gekümmert, du warst krank, ich habe dich um dich gekümmert und so weiter. Also die Eitelkeit ist da sehr weit vorne, obwohl er sich gleichzeitig davon lossagen will und das ist natürlich erstmal ein interessanter Vorgang.
Also ein großer Erfolg heute Abend für Jens Harzer und die Spielzeiteröffnung am Berliner Ensemble.
Ja, schon, aber es ist auch, wie soll ich sagen, ich finde es ja auch als Berufskritiker wahnsinnig schwer zu sagen, was ist eigentlich gutes Schauspiel, was ist eigentlich virtuoses Schauspiel. Das wird Jens Harzer ja zugeschrieben, ganz zu Recht. Interessant finde ich da, dass es selbst zu einer Glaubenssache wird. Ne, was heißt das eigentlich? Man kann ihm sehr genau zugucken, was er macht. Er moduliert sehr stark, es ist sehr musikalisch und er macht was sehr Interessantes an diesem Abend mit seinen Armen. Es wirkt manchmal so, als würde den Text gerade erfinden. Das ist natürlich die hohe Kunst. Gleichzeitig aber auch, als würde er ihn gerade lernen. Ne, so lernt man so ganz rhythmisiert, wenn dann die Silben in einem gewissen Rhythmus sich so abwechseln, merkt man, dass auch ein Schauspieler der Text lernt. Und ich weiß gar nicht, ob das beabsichtigt ist, aber das fand ich eigentlich die interessanteren Momente an dem Abend, wo ich dachte, okay, ich gucke einem Schauspieler zu, der mit diesem Text ringt und einem, der ihn gestalten will. Was dann aber wirklich gutes Schauspiel ist, ist genauso Glaubenssache wie das, was Oscar Wilde in seinem Brief versucht zu erzählen.
Tobi Müller über Jens Harzers Debüt am Berliner Ensemble Oscar Wildes De Profundis aus den Tiefen, inszeniert vom Intendanten Oliver Rehse. Danke.
Danke auch.
An diesem Sonntag wird in Rom der erste Millennial heilig gesprochen. Ein Influencer Gottes, der Cyberapostel. Die Schlagzeilen über Carlo Acutis klingen so, als würde der mit nur 15 Jahren verstorbene Junge die römisch-katholische Kirche revolutionieren. Noch nie wurde ein so junger Mensch heilig gesprochen und nur ganz selten so schnell nach seinem Tod. Carlo ist im Oktober 2006 an Leukämie gestorben. Andreas Mein aus unserer Deutschlandfunk Religionsredaktion beschäftigt sich seit längerem mit dieser ungewöhnlichen Heiligsprechung und er hat den toten Carlo Acutis vor kurzem gesehen. Der Leichnam wird nämlich mit Jeans und Turnschuhen in einem gläsernen Sarg ausgestellt. Junge Menschen pilgern deshalb nach Assisi, Andreas Mein. Wie haben Sie das erlebt? Also hat das was von Voyeurismus oder spürte man da andächtiges Staunen?
Ja, man könnte auch fast sagen, das ist Leichenfledderei. Also mich hat das vollkommen irritiert. Religiöse Ergriffenheit hat es jetzt bei mir nicht ausgelöst. Ich war wirklich irritiert, als ich das gesehen habe, obwohl ich mich als Fachmensch natürlich mit dieser Heiligsprechung seit längerem beschäftigen muss. Da komme ich ja gar nicht dran vorbei. Ja, und dann war ich da eben eines frühen Morgens in Assisi in der Kirche Santa Maria Maggiore. Und da war ich dann wirklich platt, weil ich hatte an Carlo Acutis seit Wochen oder Monaten nicht gedacht und war wirklich überrascht. In meiner durchaus religiösen Welt spielt der Mann keine Rolle.
Also es war ein Zufall, ja?
Es war wirklich ein Zufall, beziehungsweise ich bin von Florenz nach Assisi gepilgert, 300 Kilometer, 1000 Höhenmeter rauf und runter. Es ging mir aber um Franziskus von Assisi und um die Stille in den Wäldern Umbriens und der Toskana. Ja, und dann eben das. Dieser Carlo Acutis, habe ich mich gefragt, ist der echt? Auch andere Pilgerinnen und Pilgerer, die da irgendwie überrascht waren, die haben sich auch gefragt, ist das eine Puppe? Ist der echt? Und dann habe ich irgendwie rausgefunden, ja, der ist echt. Der ist eben nach seinem Tod exhumiert worden und bearbeitet worden und der wird jetzt eben ausgestellt. Für viele ist das ein bisschen pervers oder sensationsheischend. Umgekehrt frage ich mich natürlich, wer bin ich, dass ich jungen Menschen aus dem Süden Europas oder aus dem globalen Süden, dass ich denen vorschreibe, wie die ihr religiöses Leben leben sollen. Und bei denen, also gerade bei Jüngeren, löst dies eher Verehrung aus, Hoffnung, Zuversicht. Also im Übrigen, er ist auch nicht der Einzige, der auf diese Art und Weise bestattet ist. Ich bin in Italien an mehreren Stellen auf solche gläsernen Särge gestoßen. Für mich ist das mehr so ein Punkt von kultureller Differenz oder vielleicht auch Generationendifferenz.
Heilig gesprochen wird Acutis, weil er, als er bereits tot war, von Gläubigen angerufen wurde, woraufhin ihm Wunderheilungen zugeschrieben werden. Andreas Mein, ist so ein Heiliger für die Katholikinnen und Katholiken verbindlich?
Nein, das ist er auf jeden Fall nicht. Das geht ja schon auch deshalb nicht, weil das kaum zu überblicken ist. Also es sind 6.000 bis 7.000 Frauen und Männer heilig gesprochen im Laufe der Kirchengeschichte. Vor allem in den vergangenen Jahrzehnten ist das exponentiell angestiegen. Von daher plädiert auch Thomas Freidel, er ist Theologe und Franziskaner in Assisi, der plädiert dafür den Personenkult und auch den Reliquienkult rund um das Herz von Carlo Acutis. Denn Teile des Herzens sind ja weltweit auf Tour gegangen, auch in Deutschland. Er plädiert dafür, das gelassen zu sehen.
Zunächst einmal, was die Reliquienverehrung angeht, es ist etwas, das muss nicht jedermanns Vorliebe sein. Und man sollte auch gut verstehen, was damit gemeint ist. Dass wir sagen, die Kirche ist gar nicht so leibfeindlich, wie man ihr immer nachsagt in manchen Bereichen. Man nimmt die Leiblichkeit ernst. In dem Grab ist der Mensch auch irgendwo auch noch präsent. Eine Reliquie steht immer sozusagen als kleines Teil für das Ganze. Dadurch ist diese Person eben auch noch mal auch leibhaftig gegenwärtig. Natürlich muss man das heutzutage auch genau erklären und vermitteln. Und es ist völlig in Ordnung, wenn es jetzt jemand gibt, der sagt, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen.
Im Übrigen ist das natürlich auch vollkommen unklar, wie lang die Verehrung in diesem Maße anhält wie zurzeit. Das ist schon ein Hype. Da spielen einige auf der Klaviatur von Social Media. Die wissen, wie man etwas groß machen kann. Das kann auch schnell wieder abklingen.
Carlo Acutis wurde 1991 in Mailand geboren. Was weiß man denn über seine Religiosität?
Also seine Familie definitiv nicht religiös. Vater Investmentbanker in London. Carlo ist dann in Mailand aufgewachsen. Sein Kindermädchen polnischen Ursprungs, die war wohl sehr fromm, die dürfte ihn beeinflusst haben. Dann entpuppt er sich auch als ausgesprochen fromm, wird früh zum Internet-Nerd und dann verknüpft sich dies. Also einmal die Affinität zum Digitalen und dann die Frömmigkeit. Da beginnt es dann, dass er sogenannte eucharistische Wunder im Netz dokumentiert. Das ist durchaus speziell. Also ich würde mal tippen, kaum ein Normalkatholik oder Normalkatholikin kennt das, beschäftigt sich jemals damit. Dann erkrankt er plötzlich an Leukämie und stirbt innerhalb weniger Tage.
Hostienwunder, nochmal zur Erklärung, das bezieht sich auf die heilige Messe mit Hostie und Wein, Symbol für Leib und Blut Christi, wobei sich das Blut in Legenden eben auf wundersame Weise gezeigt haben soll. Und Carlo Acutis hatte solche Hostienwunder für eine Internetausstellung zusammengestellt. An diesen Hostienwundern gibt's aber starke Kritik, unter anderem vom Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung, von Felix Klein. Zu Recht?
Auf jeden Fall. Also diese Wunder, auch Hostienwunder genannt, die haben eindeutig eine antijüdische Tendenz. Das wird jetzt so lange dauern, das en Detail zu erklären. Aber im Mittelalter vor allem führten diese Hostienwunder in Anführungszeichen zu massiven Übergriffen auf jüdische Gemeinden. Wobei natürlich Carlo Acutis, ein 15-jähriger Pubertist, der kann natürlich nicht die ganze Dimension dieser Kehrseite von Hostienverehrung erkennen. Und in seiner Internet-Doku spricht er auch nicht von Juden, sondern von Ungläubigen. Dennoch, insgesamt ist das eine Kehrseite der ganzen Angelegenheit. Der Jesuit und Judaist Christian Rutishauser, der ist Professor in der Schweiz, der hat in einer unserer Sendungen gefordert, es müsse seitens der Kirche mehr Sensibilität geben, um diesen judenfeindlichen Zungenschlag zu problematisieren. Seine Antwort, ob es genug Sensibilität gibt?
Nee, das sehe ich leider nicht. Also das heißt, ich sehe die Kritiker, die natürlich von jüdischer Seite auf der einen Seite kommen, dann Theologen, Theologinnen, die ein historisches Bewusstsein haben, die die Zusammenhänge sehen. Da haben wir eindeutig eine Kritik. Auf der anderen Seite haben wir entweder ein Schweigen darüber oder dann eine Verteidigung nach einmal. Wir wollen doch unseren katholischen Glauben einfach gut feiern können, ohne immer gerade alles zu problematisieren. Aber es ist einfach auch unterkomplex.
Also ein Heiliger, der einigen suspekt ist, den andere aber verehren. Was sind das für Lager?
Also verehrt wird er vor allem von jungen Menschen. Es ist allerdings auch kein reines Jugendding, ausschließlich von einer jungen Basis vorangetrieben. Da gibt's auch eben die Mutter, die ist inzwischen auch sehr kirchlich geworden, sowie diverse Kirchenkreise, die ja ein Interesse daran haben, an diesem ersten Millennial-Heiligen, diesem Influencer Gottes. Die wollen wahrscheinlich den Anschluss an die junge Generation wiederfinden und die Kids zurückgewinnen. Umgekehrt, ob Jugendliche sich wirklich heutzutage zu einem Kirchenbesuch drängen lassen, da habe ich dann meine Zweifel. Wenn die das machen, dann ist das eher eine bewusste Entscheidung. Manchmal wahrscheinlich auch gegen die Eltern, die den Kirchen selbstverständlich den Rücken gekehrt haben. Mhm. Da gibt's ja eben auch dieses Phänomen in Frankreich, dass da rund um Ostern oder an Ostern 10.000 junge Menschen sich haben taufen lassen. Oder hier in Berlin-Kreuzberg, da gibt es eine katholische Kirche, die ist jeden Sonntag richtig voll. Und zwar vor allem mit Menschen, die so zwischen 18 und 30 Jahre alt sind. Also das sind Menschen, junge Menschen, die eine Spiritualität pflegen, die eher so an Tradition und klassischer Frömmigkeit interessiert ist. Und das wiederum führt dazu, dass sie dann von Älteren, vor allem auch von Theologinnen und Theologen, kritisiert werden. Die rümpfen die Nase. Das Ganze kann, wie gesagt, natürlich eine Modeerscheinung sein und die zum Teil skurrilen Devotionalien, also von Schlüsselanhänger bis zur Carlo Acutis Überdecke, die vielen tendenziell hagiografischen Filme und dann auch noch der Carlo Acutis Comic, all das kann verpuffen, aber es ist nicht auszuschließen, dass da kulturell was in Bewegung kommt, dass junge Leute die Kirchen wiederentdecken, zumindest eine kleine, aber dennoch wirkmächtige Gruppe, eben auch als Protest gegen ihre säkularen Eltern.
Andreas Mein aus der Deutschlandfunk-Religionsredaktion über die Heiligsprechung des jung verstorbenen Carlo Acutis an diesem Sonntag in Rom. Danke. Jetzt reden wir über Autos. Nächste Woche findet ja in München die IAA statt, die Deutsche Automesse, die sich seit einiger Zeit Mobilitätsmesse nennt. Viele Autobauer haben in der Münchner Innenstadt Pavillons aufgebaut und zeigen dem Publikum die Zukunft des Automobils. Ganz anders die Künstlerin Volke Köberling. Seit einem Jahr präsentiert sie im Münchner Stadtraum drei ganz besondere SUV-Modelle. Es sind Skulpturen aus Lehm, Holz und Wolle unter dem Titel Mesh and Heal, zerstampfen und heilen. Es geht also um das Ende des Autozeitalters. Unser Kollege Tobi Krone hat die Künstlerin vor Ort begleitet.
Ach, dieses München. Sogar die Jeeps sind hier so sauber, als könne man Spiegeleier draufbraten. Volke Köberling guckt sich um und nimmt ein nagelneues, orange glänzendes Exemplar der vielsagenden Baureihe Rubicon ins Visier.
Der ist ja total sauber. Der ist ja eigentlich dafür gemacht, dass er jetzt Offroad irgendwo hinfährt. Ne? Und nein, er ist noch spiegelblank.
Dagegen nebenan die originalgetreu nachempfundene Skulptur eines Ford Pickups. Die kommt maximal schmutzig daher. Wie paniert in Lehm weckt sie intuitiv den Abenteuerspirit einer Paris-Dakar-Rallye.
Dieser Pickup, der hat wirklich was durchgemacht, ne?
Der urbane Dschungel hat nach einem Jahr an diesem Ort deutliche Spuren hinterlassen. Ein Loch klafft in der Seitentür. Rußflecken zeugen von einem Versuch, die Skulptur abzufackeln. Daneben ein zerlaufenes Graffiti. Die Oberfläche schält sich ab wie fauliges Fleisch.
Also die Arbeit hat eigentlich von dem ersten Tag an Zerstörung erfahren. Und ich finde es wiederum toll, ne? Weil natürlich die Arbeit auch ein Indikator für den öffentlichen Raum ist. Ne?
Der Ford Pickup aus Holz, Jute, Wolle und Lehm, geparkt auf einem Gehwegstück am Innenstadtring nahe dem Sendlinger Tor. Er wirkt trotz seines wuchtigen Kühlergrills wie ein zerrupftes Aas im Münchner Stadtraum.
Also da hat jemand drin gewohnt. Es ist gleich von irgendwie vom Oktoberfestgästen da reingetreten worden. Ganz anders als an den anderen beiden Autos. Ne? Deswegen ist es eigentlich ganz spannend, dass eben auch der Ort wichtig ist, ne? Wo so eine Arbeit steht.
Die anderen beiden ebenfalls ziemlich realistisch gestalteten SUV-Skulpturen, ein Audi Q7 und ein BMW X6, stehen an stärker frequentierten Münchner Kreuzungen und in teils besseren Vierteln. Und sind nach einem Jahr Regen, Schnee und Sonne noch relativ unversehrt geblieben. Das ist die subversive Pointe dieser Kunstinstallationen im öffentlichen Raum. Konflikte rund um das Automobil gleiten in offene Aggression ab. Da, wo sich die Autokritik relativ unbewacht und ungeschützt präsentiert. Damals bekamen das die KlimakleberInnen zu spüren. Und hier an der schattigen Rückseite einer langen Zeile von Büros und Businesshotels diese Skulptur. Und ein bisschen hat Volke Köberling genauso ein Ergebnis herausgefordert. Denn ihr eigentliches Ziel ist der Zerfall als Sinnbild für das Ende der automobilen Epoche. Volke Köberling reißt auf Auspuffhöhe Jutematten auf. Es riecht muffig, wie beim Ausheben eines Blumenbeets.
Hast du es schon gesehen? Hier sind unglaublich viele Kellerasseln. Total toll. Das passiert eben bei den Autos gar nicht. Da gibt es keine Insekten, da gibt es gar nichts Organisches. Es ist einfach nur kalt, lebensfern.
Ja, klar, man will ja auch nicht Kellerasseln in seinem Auto haben.
Nein, natürlich. Es ist lustig, dass die Autofahrer dann immer sagen, ich habe ja viel weniger Insekten auf meiner Windschutzscheibe. Woran liegt denn das? Liegt das an einem Artensterben?
Volke Köberlings Kritik am Automobil ist wie ihr Werk vielschichtig.
Gerade bei diesen großen Autos geht es erstmal um diesen Platz. Aneignung, ne? Dass es nicht sein kann, nur weil man eben die Kohle hat, sich so ein großes Auto zu leisten, dass man dann sich einfach den Raum in der Stadt nutzen kann, ne? Dass man sich den Raum nimmt. Und ich glaube einfach, dass das Automobil in Deutschland natürlich ein hochemotionales Thema ist.
Diese Emotionalität spürt man bei manchen Reaktionen am Kunstwerk. Etwa bei einem Passanten mit zurückgegelten Haaren, der beim Vorbeigehen seiner Partnerin etwas von Vergammeln ins Ohr zischt. Der seinen Unmut aber nicht vor dem Radiomikrofon erläutern möchte. Andere Passanten teilen die Kritik der Künstlerin.
Dass es vielleicht nicht so sinnvoll ist, in einer Stadt mit einem SUV zu fahren.
Ich habe auch einen Vorsatz in meinem Leben, nie ein Auto zu besitzen. Bis jetzt klappt's.
Volke Köberling hat sich in ihrem Werk am Automobil redlich abgearbeitet. Sie hat in Belgien schon Kondome über Auspuffe gezogen. In Los Angeles hat sie Autos zu Fahrrädern umgebaut. In München sorgte sie gegenüber der Pinakothek der Moderne vor 12 Jahren für Aufsehen mit einem kleinen selbstgebauten Parkhaus aus Holz und einem weißen Mercedes.
Und das Auto war ferngesteuert und hat seine Infrastruktur kaputt gefahren. Das war wie so ein Stier in der Manege über 5 Tage lang. Es war so eine richtige Performance.
Hier bei diesem Pickup-Zerfall muss nun etwas nachgeholfen werden. Der Bildhauer und Assistent Max Jeromin greift zur Säge.
Ich war ein Jahr nicht hier und muss sagen, vielleicht haben wir das auch ein bisschen zu stabil gebaut, weil eigentlich wollten wir ja auch eher so am Ende einen Erdhaufen haben.
Die Überreste der Pickup-Skulptur werden am Wochenende Teil einer Demonstration gegen die Automesse. Sie sollen am Ende einer Prozession ihr performatives Begräbnis finden.
Und für alle, die dabei sein wollen, dieser Begräbnisumzug beginnt an diesem Sonntag um 11.30 Uhr vor dem Sendlinger Tor in München. Jetzt geht's in die Schweiz zum renommierten Lucerne Festival, 1938 am Vierwaldstätter See als internationale Musikfestwochen Luzern gegründet. Und während damals in Hotels und Villen gespielt wurde, gibt's heute einen riesigen Konzertsaal direkt am See und auch andere Aufführungsorte. Seit 26 Jahren leitet Michael Häfliger die Geschicke. Dieser Festspielsommer ist sein letzter in Luzern und deshalb wollen wir mit unserem Kritiker Jörn Florian Fuchs auch zurückschauen. Guten Abend in Luzern.
Guten Abend.
Was sind denn wesentliche Entwicklungen, die der Kulturmanager, Musiker und Intendant Michael Häfliger in Luzern vorangetrieben hat?
Naja, ganz zu Beginn, schon im Jahr 2000, wurde das Lucerne Festival Orchester gegründet, damals noch unter Claudio Abbado, ein Klangkörper, der eben ganz spezifisch nur für diesen Ort erstmal geplant war. Inzwischen geht dieses Orchester auch immer wieder auf Tournee. Es ist ein Orchester, das sich aus verschiedenen Musikerinnen und Musikern anderer Orchester zusammensetzt, wie das ein bisschen auch in Bayreuth ist. Und es ist wirklich ein Weltklasse-Niveau. Es kam dann einige Jahre später die neue Musiksparte hinzu mit der Festival Academy. Da stand der Name Pierre Boulez ganz wesentlich dafür. Später dann der auch jetzt verstorbene Wolfgang Riem. Demnächst übernimmt das Jörg Wiedmann. Man hat eigentlich in Luzern, was so Nachwuchskräfte gerade für neue Musik betrifft, fast keine bessere Möglichkeit, denke ich, als hier den Sommer zu verbringen und sich halt von den besten Musikern, Komponisten, Dirigenten, auch Dirigentinnen ausbilden zu lassen. Das sind ganz wesentliche Wegmarken. Neben den großen Tourneen, der großen Klangkörper eben vor allen Dingen auch die neue Musik ins Zentrum zu rücken und der breiten Raum zu geben.
Traditionell gibt es immer auch eine szenische Opernpremiere in Kooperation mit dem Luzerner Theater. Das war heute Abend Benjamin Brittens erste große Oper Peter Grimes. Die Titelpartie hat der amerikanische Tenor Brett Sprigg.
Peter Grimes ist ein sehr, sehr intensiver Charakter zu spielen und zu singen. Das ist für mich meine absolute Lieblingsrolle. Und er ist ein Fischer, er kommt aus einem Fischerdorf und er ist der Außenseiter dieser Gemeinde. Und er träumt auf bessere Zeiten, aber er schafft es nicht.
Ja, was hat der Regisseur Wolfgang Nägele da rausgearbeitet?
Das Stück ist sehr groß besetzt, sehr opulent, vor allen Dingen vom Orchester und vom Chor. Und wir haben eigentlich ein ganzes Fischerdorf und auf dem Wasser spielt das Ganze dann auch noch. Das ist jetzt in diesem relativ überschaubar großen Luzerner Theater erstmal ungewöhnlich. Man muss auch eine kleinere musikalische Fassung spielen. Ich dachte mir, nee, das kann nicht funktionieren. Es funktioniert aber glänzend. Es ist ganz, ganz erstaunlich. Es gibt ein Bühnenbild, das einfach nur zunächst aus einer Steinmauer besteht. Davor wird gespielt und darauf auch. Und später kommt ein großes Gemälde in Form eines Schiffs auf dem Meer. Es wird da ein bisschen auch Theater auf dem Theater gemacht. Also der Peter Grimes wird am Ende dann dieses Gemälde herunterreißen und sich darin dann einwickeln. Und wir haben dann nur noch einen leeren Rahmen dort. Das ist sehr, sehr fein und gut ausgearbeitet. Die Personenführung ist exzellent. Und es gibt eine Wolte, es ist ja in der Vorlage und im Stück unklar, ob dieser Peter Grimes seine beiden Lehrjungen, die er hat, mit denen er eben fischen geht, ob er die irgendwie vielleicht missbraucht hat und die kommen ja beide zu Tode. Diese Unklarheit bleibt im Stück, aber klar ist, dass die Dorfgemeinschaft wirklich größere Probleme hat. Da wird getrunken und da gibt es auch eine Kneipenwirtin, die ihre Nichten tatsächlich verkauft an andere im Dorf. Also da ist Prostitution, da gibt es in eine schweizerisch, würde man sagen, Verrichtungszelle. Das gibt es hier so, Verrichtungsboxen für Prostitution. Das heißt, es ist sehr brutal und wird nicht dargestellt irgendwie drastisch, aber man weiß schon genau, genau, worum es geht. Mhm. Und es ist wirklich auch musikalisch überragend. Wir hören jetzt mal Brent Sprague in der Titelpartie.
Like September haze, the learned at their books have no more store of wisdom than we close behind our door. Compared with us.
Eindrucksvolle, ja, eindrucksvolle Stimme, ja. Dieser Brett Sprague als Peter Grimes. Dirigiert hat Generalmusikdirektor Jonathan Bloxham. Das hat sie musikalisch überzeugt, ne?
Total. Also das ist hat einen Drive und diese Sea-Interludes, die Seestücke, diese Meeresstimmung, die werden so gut rübergebracht mit dem begrenzten Instrumentarium. Man bleibt da wirklich atemlos dabei. Das ist szenisch wie musikalisch ein absoluter Wurf.
Es gab ja noch einen anderen interessanten Ausspielungsaufführungsort, nämlich die Ark Nova, einen aufblasbaren Konzertsaal. Ist der nur praktisch oder auch ein schönes Erlebnis?
Das ist eigentlich ein Kunstobjekt, das steht in der Nähe hier beim Verkehrshaus der Schweiz. Anish Kapoor, der berühmte Künstler, hat das im Grunde hauptsächlich entwickelt. Das ist einer seiner großen, gigantischen Skulpturen, sieht ein bisschen wie eine Gebärmutter aus. Und da geht man nun rein, das Ding wird immer aufgepumpt. Das heißt, man hat, während man ein Konzert hört, immer diese Geräusche von den Pumpen, die die Luft da reinbringen. Es ist auch nicht klimatisiert. Das heißt, es ist jetzt für ein Konzert nicht das größte Erlebnis, auch nicht akustisch, das man haben kann. Aber das ist einfach ein Kunstobjekt, das damals nach Fukushima vom Festival hier kreiert wurde, um dort Musik in diese Landschaften dort zu bringen. Und das kommt jetzt zum Abschied von Michael Häfliger hier zurück. Von daher schließt sich da doch auf eine schöne Weise auch ein Kreis.
Starke Bilder, aufblasbare Gebärmutter und eine Verrichtungszelle. Jörn Florian Fuchs live vom Luzern Festival und das geht noch bis zum 14. September. Schönen Dank. Und zum Fazit-Team gehört auch wieder Tobias Wenzel heute, zuständig für viel Stoff, nämlich den Wochenrückblick der Kulturpresseschau.
Ich grüße meine Oma in Braunschweig, schrieb Uli Hannemann in der Taz und klang dabei nah am Wahnsinn. Denn eigentlich wollte er in seinem Artikel die Pro7-Fernsehshow Deutschlands dümmster Promi besprechen. Das unterirdische Niveau dieses Formats ließ ihn allerdings derart verzweifeln und am Rad drehen, dass er mitten im Text bemerkte: Im Grunde ist hiermit alles Wesentliche bereits gesagt, doch ich schreibe einfach weiter, weil ich es kann. Das war schon lustig, was er da in der linksalternativen Taz schrieb. Linke sind nicht nur die besseren Menschen, sondern auch die lustigeren, behauptete die linke Wochenzeitung Der Freitag auf dem Titelblatt und druckte dazu eine Fotomontage ab. Karl Marx mit bunter Perücke und roter Clownsnase. Die Vorsitzende der Partei Die Linke, Ines Schwertner, fiel allerdings nicht durch Humor auf in ihrem Artikel für die Zeit. Aber es ging ja auch um eine ernste Angelegenheit in ihrer Erwiderung auf Zeitredakteur Jens Jessen. Der hatte nämlich der politischen Linken eine Mitschuld am Aufstieg der Rechten gegeben. Schwertner empfand ihre Partei und die politische Linke überhaupt dagegen als Sündenbock. So fällt auf, dass Jens Jessen in seinem Artikel zwar für mehr Materialismus plädiert, zugleich aber keine einzige ökonomische Erklärung für das Erstarken der Rechten liefert und sich stattdessen mit kulturellen Phänomenen begnügt, schrieb Ines Schwertner in der Zeit. Wer aber Gendersternchen zur allgemeinen Ursache rechter Landgewinne erklärt, betreibt genau das Spiel, das er anderen vorwirft. Er überhöht kulturelle Fragen und springt über das Kulturkampfstöckchen der Rechten, die auf die eigentlichen Alltagssorgen der Menschen keine Antworten haben. Als würde er darauf reagieren, schrieb Claudius Seidel in der Süddeutschen: Man sollte die Kulturkämpfe verweigern. Je länger sie dauern, desto dümmer werden alle Kämpfer davon. Schon das Denken in Kulturen hält die britische Althistorikerin Josephine Quinn für problematisch, weil so von klar definierten Grenzen ausgegangen werde. Menschen würden aber in Wirklichkeit viel grenzenloser denken, als man meinen könnte, erzählte Quinn im Interview mit dem Spiegel. Das Konzept des Westens hält sie dementsprechend für eine Illusion und hat darüber ein Buch geschrieben. Und wie kann man selbst weniger in Kulturen denken? Wir neigen zum Beispiel dazu, Differenzen innerhalb von Gruppen auszuradieren, indem wir sie mit Artikeln versehen. Die Engländer, die Deutschen, sagte Josephine Quinn. Ohne den Artikel wären die Bezeichnungen viel offener. Ein kleiner Schritt für eine bessere Welt. Sollten wir also auch in Zukunft nur noch von Affen anstatt von den Affen sprechen? Schließlich waren es nicht irgendwelche Affen, sondern ganz bestimmte, über die Silvia Staude Erstaunliches berichtete. Diese Affen nämlich scheinen ein den Menschen ähnliches Verständnis von Körperschmuck zu haben. Seit 2014 wurde bei Schimpansen in Sambia beobachtet, dass sie sich Gräser in die Ohren stecken. Einfach so, aus Spaß an der Deko offenbar, schrieb Staude in der Frankfurter Rundschau. Was einer anfing, machten andere nach. Nun hat kürzlich noch eine weitere Schimpansengruppe das mit den Gräsern im Ohr übernommen und die Sache mit dem Körperschmuck erweitert. Die Tiere stecken sich Gräser und Stöcke ins Hinterteil und laufen damit herum. Die Überleitung vom Körperschmuck bei Affen zur Mode des nun gestorbenen Giorgio Armani ist natürlich eine Unverschämtheit und auch ein Fehlgriff, denn seine Mode war schmucklos elegant. Aus den früher oft noch uniformartigen Sakkos entfernte er Polster und Einlagen, schrieb Christoph Sator im Tagesspiegel in seinem Nachruf auf den italienischen Modedesigner. Armani hat den Anzug in ein erotisches Kleidungsstück verwandelt, den menschlichen Körper zum Objekt des Begehrens gemacht, urteilte Barbara Finken in der Süddeutschen. Könnten wir uns einen knallgoldenen Trainingsanzug, gezeichnet Armani, vorstellen? Fragte sie rhetorisch und schrieb, alles Bling-Bling war ihm fremd. Ganz viel Bling-Bling mit etlichen Stars gab es bei den Filmfestspielen in Venedig. Aber künstlerisch habe Flaute geherrscht, berichtet Jan Küveler in der Welt am Sonntag und begründet das mit der emotionalen Dynamik der Filme. Beschriebe der dramatische Bogen ihrer Handlungen den Parabelflug eines aus Nordkorea abgeschossenen Sprengkörpers, er plumpste kurz hinter Japan ins Meer. Catherine Bigelows A House of Dynamite über eine nukleare Bedrohung habe jedoch den Goldenen Löwen verdient. Tatsächlich erhalten hat ihn aber Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch und damit ausgerechnet der Film, den Küveler als öde Familienaufstellung verreist. Oder hat er den Film gar nicht verstanden? Der Text der deutschen Nationalhymne dürfte für 60% der Bevölkerung vollkommen unverständlich und für 30% schwer verständlich sein, schrieb, inspiriert von Bodo Ramelows Vorschlag, die Deutschen über eine neue Hymne abstimmen zu lassen, Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. »What the fuck ist des Glückes Unterpfand? Hat das irgendwas mit Dosenpfand zu tun?«
Tobias Wenzel mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Bis morgen Abend.